Körperachtsamkeit, dein zweiter Anker. Vortrag von Horst Gungel bei Meditation am Obermarkt aus der Reihe Meditation. Heute der zweite Anker.
Wenn wir meditieren, wenn wir zu meditieren versuchen, treten häufig Hindernisse auf.
Ich habe die fünf Gruppen von Hindernissen, die in der Meditation auftreten, die fünf Hindernisse, die schon der Buddha beschrieben hat, in einem meiner letzten Vorträge benannt. Es sind dies erstens sinnliches Verlangen. Unser nach Ablenkung suchender Affengeist ist geradezu süchtig nach Sinneneindrücken und sucht nach jeder Gelegenheit, nach Sinneneindrücken zu greifen. In der Meditation insbesondere nach Eindrücken von drei Sinnen. Dem Tastsinn. Wir empfinden in einem Körperteil ein Gefühl und haben den Wunsch, darauf zu reagieren. Dann dem Denksinn. Alle möglichen Gedanken treten auf und versuchen, unsere Aufmerksamkeit einzufangen und vom Meditationsobjekt abzulenken. Und dem Hörsinn. Wir sind empfindlicher für akustische Eindrücke als außerhalb der Meditation. All das läuft unter dem Stichwort sinnliches Verlangen. Das zweite Hindernis ist Abneigung. Diese kann sich am Denksinn festmachen, indem wir irgendetwas ablehnen. Egal, ob es in der Zukunft liegt, in der Vergangenheit oder auch in der Gegenwart. Im letzteren Fall also genau in dieser Meditation. Das ist dann gewöhnlich die Abneigung, jetzt zu meditieren, die Abneigung, diese Meditationsform zu praktizieren oder die Abneigung, in einer bestimmten Körperhaltung zu sein und der Wunsch, dieselbe zu verändern. Drittes Hindernis, Unruhe und Besorgtheit. Hier ist der Geist gewöhnlich der Vergangenheit oder in der Zukunft gefangen. Es gibt aber auch Fälle, in denen die Unruhe im Hier und Jetzt liegt. Dann geht es gewöhnlich darum, dass uns etwas an der momentanen Körperhaltung nicht behagt und wir diese verändern wollen. Das vierte Hindernis, Mattigkeit und Schlaffheit. Wir haben zu wenig Energie in unserer Meditation. Und das fünfte, skeptischer Zweifel und Unentschlossenheit. Wir wollen jetzt nicht diese Meditation machen. Und wir sind unschlüssig, ob uns das alles überhaupt etwas bringt. In meinem letzten Vortrag habe ich diese Hindernisse erläutert und darauf hingewiesen, dass es wichtig ist, diese Hindernisse, diese Feinde der Meditation zu identifizieren. Ich werde in den nächsten Wochen über verschiedene Techniken sprechen, wie man diese Feinde bekämpfen hat. Heute habe ich vor, über zwei Anker zu sprechen, an denen wir unsere Meditation fester verankern können, wann immer die Wogen der fünf Hindernisse unser Schiff der Meditation zum Kentern bringen wollen. Den ersten Anker kennen wir schon. Es ist unser Atem. Die Atembetrachtung dient dazu, unseren Geist zu beruhigen. Daher üben wir ja Atemmeditation. Die Vergegenwärtigung des Atems kann uns aber auch ansonsten helfen, uns zu beruhigen, wenn wir nicht meditieren. Nicht umsonst heißt es, dass wir, wenn uns etwas erschüttert, verunsichert, erregt, dass wir dann erst einmal tief durchatmen sollen, bevor wir agieren. Ganz gleich, ob dieses Agieren ein Agieren durch Handeln, ein Agieren durch Reden oder ein Agieren durch Denken ist. Es ist immer gut, zunächst tief durchzuatmen, auf den Atem zurückzukommen. Und so klarer zu werden. Und das Gleiche gilt natürlich auch in der Meditation. Wann immer ein Hindernis auftritt, können wir es dadurch bekämpfen, dass wir zu unserer festen Verankerung im Atem zurückkommen. Das ist der Grund, warum ich in geleiteten Meditationen gewöhnlich mit der Anweisung beginne, erst einige Atemzüge den Atem zu betrachten. Das ist auch der Grund, warum ich in vielen geleiteten Meditationen die Anweisung gebe, dass du, was immer ich sage, auf deinen Atem achten sollst Und das ist auch der Grund, warum viele geleitete Meditationen den Hinweis haben. Einatmend weiß ich das und das, ausatmend tue ich dieses und jenes. Wir können also in jeder Meditation, auch zum Beispiel in der Metta Bhavana, auf unseren Atem zurückkommen, wenn ein Hindernis auftritt. Wir betrachten einfach einige wenige Atemzüge lang den Atem und wenden uns dann wieder unserem spezifischen Meditationsobjekt zu. Das ist kein Verrat am Meditationsobjekt, denn wir machen das ja nur, wenn ein Hindernis auftritt und auch nur in der Absicht, das Hindernis abzustellen. Der Atem ist also unser erster Anker. Im Anapanasati Sutta, der Lehrrede, in der der Buddha die Atemachtsamkeit erläutert, bezeichnet er den Atem als Körpergestalter, weil wir mit dem Atem unseren Körper beeinflussen können, weil wir ihn also letztlich damit gestalten können. Natürlich gestalten wir den Körper auch mit anderen Tätigkeiten, zum Beispiel durch Essen oder durch Trinken, vielleicht auch durch Frisieren oder durch Piercing. In der Meditation gestalten wir den Körper aber nur durch den Atem. Denn da essen wir nicht, wir trinken nicht und wir lassen uns auch keinen Bolzen durch irgendein Körperteil treiben. Atmen wir in der Meditation flacher und schneller, dann putschen wir uns auf, dann bekämpfen wir Müdigkeit. Atmen wir bewusster im Kopfbereich, dann hat auch das den Effekt, Mattigkeit zu bekämpfen. Atmen wir hingegen mehr im Bauchbereich, dann bekämpfen wir damit Unruhe und Aufgeregtheit. Das Gleiche gilt, wenn wir langsam und tief atmen. Der Atem ist also der Körpergestalter. Ein Grund, warum Menschen mit Übergewicht, wie ich, häufig an hohem Blutdruck leiden, ist, dass sie aufgrund ihrer Körperfülle, gepaart mit beengender Kleidung und einer Körperhaltung, die den Körper dazu bringt, beim Einatmen nicht so tief atmen zu können, eben flacher atmen und dadurch ihren Blutdruck unwillkürlich nach oben treiben. Aufputschen, wie wir gehört haben. Als ich erstmals von dem Satz hörte, dass der Atem der Körpergestalter sei, habe ich begonnen, damit zu experimentieren und festgestellt, dass ich allein durch verändertes Atmen meinen oberen Blutdruckwert relativ einfach um 30 Punkte und den unteren um 20 Punkte verändern kann. Der Buddha hat recht, der Atem ist der Körpergestalter. Im Anapanasati Sutta spricht der Buddha aber noch eine zweite Interdependenz an. Er sagt auch, dass der Körper der Geistgestalter sei. Das gilt übrigens auch in die andere Richtung, daher spreche ich von Interdependenz, nämlich der Geist ist auch der Körpergestalter. Das ist der Grund für viele psychosomatische Erkrankungen. Psychosomatische Interdependenz, also Geist-Körper-Interdependenz, heißt übrigens in Pali Nama-Rupa und ist dort, in dem Bild an der Wand, in dem Bild der 12 zyklischen Nidanas, der kettengliederbedingten Entstehens, als viertes dargestellt. Nama-Rupa, da möchte ich heute allerdings nicht näher darauf eingehen, denn unser Thema ist heute nicht bedingtes Entstehen, sondern Meditation. Und in der Meditation haben wir mit einem unruhigen Geist, mit unserem Affengeist. Dieser Affengeist ist übrigens in dem Bild der 12 Glieder bedingten Entstehens auch dargestellt, mit Nummer 3, Vijnana, Bewusstsein. Wir haben also in der Meditation mit unserem Affengeist zu tun und Ziel ist es, unseren Affengeist zu beruhigen. Aus dem Affengeist einen Homo Sapiens Geist zu machen. Den Geist eines weisen Menschen. In der Meditation also an unserer Evolution zu arbeiten. Und daher ist die Feststellung aus dem Anapanasati Sutta, dass der Körper der Geistgestalter sei, so wichtig. Und jetzt sollte auch deutlich werden, warum der Titel meines Vortrages der zweite Anker heißt. Wir haben nämlich außer dem Atem noch einen zweiten Anker. Unser Schiff der Meditation, in den Wogen der Hindernisse fest zu verankern und vor dem Kentern zu bewahren. Dieser zweite Anker ist der Körper. Ebenso wie wir in der Meditation immer wieder auf den Atem zurückkommen können, können wir auch immer wieder auf den Körper zurückkommen. Daher benennt der Buddha im Satipatthana Sutta, der Lehre von den Grundlagen der Achtsamkeit, den Körper als erste Grundlage, als Fundament für die Achtsamkeit. Und daher ist neben der Atembetrachtung auch die Metta-Bhavana, die unsere Emotionen positiv beeinflussen soll. Das sogenannte Body-Scanning, eine ganz häufig geübte Meditation. Heute geht es mir jedoch nicht um die Übung einer eigenen Meditationsform, eben dieses Body-Scanning, sondern um die Integration der Körperachtsamkeit in jede beliebige Meditationspraxis. Also zum Beispiel in die Atembetrachtung oder in die Metta-Bhavana. Wann immer Hindernisse auftreten, kannst du neben dem Zurückkommen auf den Atem zur Beruhigung auch auf den Körper zurückkommen. Vergewissere dich deiner Körperhaltung. Allerdings nicht in dem Sinne, jetzt eine andere Körperhaltung einzunehmen, das würde ja gerade Unruhe und Nervosität Vorschub leisten. Sondern eben nur, um achtsam zu sein. Und damit sind wir dabei zu untersuchen, inwiefern unsere Körperhaltung unsere Meditation unterstützen kann. Das wiederum bedeutet, dass wir vor Beginn unserer Meditation die größtmögliche Achtsamkeit darauf lenken müssen, eine gute Sitzhaltung zu haben. In einer guten Sitzhaltung ist der Körper gerade aufgerichtet. Wir sitzen auf drei Punkten auf, die möglichst weit voneinander entfernt sein sollten. Das gibt uns Stabilität. Die Arme sind so positioniert, dass der Brustkorb geöffnet ist und ein tiefes Durchatmen möglich ist. Die Hände liegen auf, alle unsere Muskeln sind entspannt. Wir haben durch Polsterung dafür gesorgt, dass keine Druckstellen uns während der Meditation unnötig behindern. Wir haben durch angemessene Bekleidung, gegebenenfalls auch durch Decken, dafür gesorgt, dass erstens unser Atem gut fließen kann, zweitens kein Körperteil unnötig eingequetscht wird und drittens eine der Meditation zuträgliche Temperatur herrscht, also ein kühler Kopf und ein angenehm warmer Rest des Körpers. Ziel ist es, sowohl relativ schmerzfrei als auch ganz stabil zu sitzen. Sitzen wie ein Berg, nennen wir das. Ein Berg ist etwas ungemein Stabiles. Er steht felsenfest, unbeweglich. Es gibt zwar auch hin und wieder Bergrutsch, aber doch höchst selten. Genauso selten sollten wir uns bewegen müssen. Wenn wir in der Meditation also unsere Achtsamkeit auf den Körper richten und wenn wir dann sehen, wie unser Körper tatsächlich all diesen Kriterien entsprechend gut ausgerichtet ist, so gibt uns das nicht nur physische, sondern auch psychische Stabilität. Somit ist der Körper ein positiver Geistgestalter. Du kannst dich an deiner Sitzhaltung erfreuen. Solltest du feststellen, dass deine Kopfhaltung etwas suboptimal ist, weil dein Kinn vielleicht etwas zu weit Richtung Brustbein gesunken ist, wäre es an der Zeit, deinen Kopf sehr langsam und achtsam wieder in die richtige Haltung zu bringen. Solltest du feststellen, dass deine Wirbelsäule etwas eingesackt ist und du einen Rundrücken bekommen hast, so wäre es jetzt an der Zeit, langsam und achtsam den Rücken wieder etwas aufzurichten und dir zu merken, woran dieses Zusammensacken gelegen haben kann. Vielleicht an einem zu niedrigen Kissen, einer zu wenig schrägen Unterlage, auf der du sitzt. Dann solltest du die Lehre daraus ziehen, vor deiner nächsten Meditationssitzung diesen Mangel zu beherben. Diese klar aufgerichtete Körperhaltung kannst du auch dadurch unterstützen, dass du dir vorstellst, oben an deiner Schädeldecke sei eine Art Gummiband befestigt, das ganz nach hoch oben zur Decke, vielleicht sogar in den Himmel geht. Und das dich dadurch in deine Körperhaltung unterstützt. Dann sitzt du noch stabiler. Du bist dann nicht nur beim Sitzen wie ein Berg geerdet, verbunden mit diesem wunderbaren Planeten, der all dieses Leben hervorgebracht hat. Du bist auch verbunden mit dem Himmel, deinem höheren Bewusstsein. Du hast also Wurzeln nicht nur in der Erde, du hast auch Wurzeln im Himmel. Und diese Wurzeln versorgen dich mit den Nährstoffen, die du zum spirituellen Wachstum brauchst. Damit wirst du mehr und mehr zu einem himmlischen Wesen. Festsitzend auf der Erde und verwoben im Himmel, so doppelt gestützt, schreitest du in deiner Meditation voran, emanzipierst dich mehr und mehr aus der niederen Evolution, aus der du kommst, und richtest dich auf das große Ziel, höhere Evolution, spirituelles Wachstum, Vollkommenheit, Buddhaschaft. Zurück auf die Erde zu meinem Vortrag. Vermeide nach Möglichkeit andere als die genannten Bewegungen. Also die des Kinnaufrichtens und des Rückenstraffens. Sitze wie ein Berg und hample nicht wie ein Affe. Lass deinen Affengeist nicht deinen Körper gestalten, denn du brauchst keinen Affenkörper. Lass vielmehr deinen Körper durch Sitzen wie ein Berg und durch die Wurzeln im Himmel deinen Geist gestalten. Deinen Geist ruhig und achtsam werden. Denn du brauchst den Geist des Homo sapiens sapiens, wenn du dich weiterentwickeln möchtest, wenn du evolvieren möchtest, wenn du dich auf der Evolutionsachse zwischen Affe und Buddha in Richtung auf den Letztgenannten hinbewegen möchtest. Aber es gibt da auch noch diese kleinen Probleme in der Sitzhaltung. Was ist aber, wenn da ein unschönes Gefühl ist? Nehmen wir an, ein Jucken an der Nase oder eine Druckstelle am Bein. Nun, das Erste, was du machen musst, ist feststellen, dass da ein Hindernis ist. Also, da ist erstens Greifen nach Sinneseindrücke in mir. Und zweitens gepaart mit Abneigung gegen diese Empfindung. In leichten Fällen tritt nun der Rumpelstilzchen-Effekt ein. Das Hindernis, der Dämon ist erkannt und benannt. Der Dämon kann verschwinden. Ebenso wie das Rumpelstilzchen als sein Name bekannt wurde. In vielen Fällen ist das Hindernis aber hartnäckiger als Rumpelstilzchen und tut es nicht. Nun, dann akzeptierst du einfach, dass das Hindernis da ist. Also, da ist ein Jucken in der Nase oder eine Druckstelle am Bein und das ist in Ordnung. Du hast einen Körper, also gibt es auch Körperempfindungen. Manche sind angenehm, manche unangenehm, na, so ist das eben. Und dann wendest du dich wieder deinem Meditationsobjekt zu. Manchmal meldet sich die Empfindung jetzt aber sehr hartnäckig. So hartnäckig, dass sie dich von deinem Meditationsobjekt ablenkt. Nun, dann solltest du auch das akzeptieren. Wenn die Empfindung stärker ist als dein Meditationsobjekt, dann mach doch diese Empfindung zu deinem Meditationsobjekt. Betrachte die Druckstelle am Bein mit Achtsamkeit. Erforsche dein Gefühl dort ganz genau. Wie fühlt es sich an? Ist das ein pochendes Gefühl? Ist es ein taubes Gefühl? Ein kratzendes Gefühl? Ein kribbelndes oder was auch immer? Sei achtsam. Erforsche die Qualität dieses Gefühls in allen seinen Nuancen. Und achte auch darauf, wie sich das Gefühl verändert. Ändern sich die Schattierungen dieser Nuancen? Ändert sich die Intensität deines Gefühls? Viele derartige Empfindungen nehmen zunächst zu und dann wieder ab. Schließlich verschwinden sie. Und dann kannst du wieder zum ursprünglichen Meditationsobjekt zurückkehren. Was ist aber, wenn der Schmerz nicht nachlässt? Wenn er immer stärker wird? Wenn er sich in Richtung unerträglich verändert? Nun, dann solltest du zunächst die Bedingungen untersuchen, aufgrund derer diese Empfindung entstanden ist. Was an deiner Sitzhaltung, an deiner Kleidung hat diese Empfindung entstehen lassen? So kannst du daraus lernen, dich vor der nächsten Meditation so zu setzen, dass dieses Gefühl nicht mehr entsteht. Und wenn du das herausgefunden hast, dann überlege dir, wie du deine Sitzhaltung mit möglichst wenig Aufwand so verändern kannst, dass du in eine Haltung kommst, bei der dieses Problem beseitigt ist, ohne dass ein anderes entsteht. Sei dir also der Risiken und Nebenwirkungen deiner kommenden Bewegung bewusst. Und wenn du ganz sicher bist, welche Körperveränderung das gewünschte Resultat haben wird, dann warte bis zum nächsten Schlagen der Meditationsglocke, um sie auszuführen. Auf diese Art machst du auch den Schmerz zu deinem Lehrmeister. Also vergiss nicht, dich bei deinem Schmerz zu bedanken, dass er dir die Möglichkeit gegeben hat, etwas zu lernen. Also, wann immer dein Schiff der Meditation in Seenot ist, bringe es in die schützende Bucht deiner Achtsamkeit und setze ein oder zwei Anker. Deine beiden Anker sind die Atemachtsamkeit und die Körperachtsamkeit. Und wann immer die schützende Bucht der Achtsamkeit und zwei starke Anker vorhanden sind, kann kein Schiff in Seenot geraten. Denk an diese Worte deines Lotsen Horst.